Es ging gerade um die Erhöhung. Da ist nämlich so ein Podest. Und ich habe gerade gesagt, ich habe mich nicht selbst erhöht. Das hat der Bruder Mösinger getan. Ich möchte alle grüßen. Wir sind ja heute Abend eine vereinigte Gemeinde. Die Konferenzgemeinde und die Hausgemeinde sind heute Abend zusammen. Deshalb sind wir ja auch ein Saal etwas größer. Das Thema, das im Programm der Konferenzgemeinde für heute Abend angegeben ist, lautet: Ist Weltflucht erlaubt? Man wird auf der langen Steinbacher Höhe angeschrieben und muss einige Wochen, etliche Wochen vorher ja Text angeben und Thema angeben. Und nun, ich dachte eben, wenn der Philipperbrief dran ist, dann suche ich mir so einige Stellen heraus und habe mir dann eben auch herausgesucht, eigentlich im dritten Kapitel die Verse 20 und 21. Die sind im Besonderen dran. Das ist also der besondere Akzent, aber der Zusammenhang ist ja auch immer wichtig, dass wir den ins Blickfeld kriegen. Und ich meinte, eine solche Fragestellung als Überschrift setzen zu sollen: Ist Weltflucht erlaubt? Wir haben ja eingangs ein Lied gesungen, dessen Text uns ja das fast nahelegt. Himmelan, nur Himmelan soll der Wandel gehen. Das heißt, all die Dinge, die du in dieser Welt zu durchstehen, zu durchleiden hast, lass sie zurück. Du hast ein Ziel, Himmelan, hoch hinaufgestellt, also alle Erdenschwere zurücklassen, Blick nach vorne und entschweben und bald wachsen die Flügel. Oder wie? Meint das das Lied? Ist aufgrund dieses Liedes Weltflucht erlaubt? Oder wenn Paulus hier sagt, unsere Heimat aber ist im Himmel, dort gehören wir eigentlich hin, Bürgerrecht, polizeiliche Anmeldung, kann man sagen. Nein, himmlische Anmeldung natürlich. Wir stehen da ja im Buch des Lebens. Ja, wie ist das? Wir hatten, es war in München, in unserer Gemeinde dort einmal die Fragestellung vor uns: Sollen wir in unserer Zweiggemeinde bauen oder nicht? Erweiterung, Erneuerung, Vergrößerung, überhaupt ja. Oder wie können wir es wagen? Das war noch Anfang der 80er Jahre. Und wie das so ist, es gab für und wider, manches Mal mehr wider als für. Und ich war damals der Meinung, für zu sein, habe das dann auch vertreten. Aber dann kam eines Tages ein sehr kräftiger und, um nicht zu sagen, schlagkräftiger Einwand. Der lautete so: Ja, ihr, ich war damit gemeint und alle, die da im Verkündigungsdienst im Besonderen standen, ihr predigt immer, die Wiederkunft des Herrn ist nahe, und jetzt wollt ihr anfangen, da zu bauen und ein großes Ding da hinzustellen, das passt doch nicht zusammen. Jetzt war's. Ich habe damals zur Antwort gegeben: Ich stehe zu dem, die Sache mit der Wiederkunft, klar. Und die Bibel sagt, siehe, ich komme bald. Wobei wir das bald natürlich auch noch im Einzelnen untersuchen müssten, was das heißt. Ich habe dann gesagt, also, wenn wir bauen und wir packen's, in der Zwischenzeit wurde übrigens gebaut. Das habe nicht mehr ich gemacht, aber bei der Einweihung war ich dann dabei. Wenn wir bauen, wir wagen es und wir haben die Gerüste aufgebaut und sind mitten dabei, jetzt die Backsteine draufzusetzen oder was da alles eben notwendig ist. Und Christus kommt und ich stehe auf dem Gerüst. Das hatte ich damals schon vor. Macht Spaß, etwas wachsen zu sehen. Und ich stehe auf dem Gerüst, dann lege ich mit großer Freude die Kelle hin und sage, jetzt bist du dran. Und ich mache den Bau. War der Einwand: Ihr mit eurem Predigen, Christus kommt bald und jetzt wollt ihr bauen. War dieser Einwand etwa schon ein Stück von Weltflucht? In Freudenstadt ist es passiert, es muss Anfang unseres Jahrhunderts gewesen sein. Da hat irgendjemand einen Termin ausgerechnet für die Wiederkunft Christi. Prompt sind darauf einige sofort angesprungen in große Begeisterung, haben auf diesen Termin hin sich entsprechend vorbereitet, weiße Kleider gekauft und sind eine Straße, die von Freudenstadt nach Besenfeld hinausführt, hinausgewandert und zu dem bestimmten Termin da fängt ja dann bald der Wald an, haben sie sich dann aufgestellt und gewartet, jetzt kommt dann Christus. Für 1974 hatten die Zeugen Jehovas wieder einmal einen Termin errechnet. Ich habe gehört, als dieser Termin nahe rückte, haben verschiedene aus den Zeugen Jehovas nicht mehr gearbeitet. Man könnte ja mit solchen Beispielen fortfahren. Also die Geschichte mit der Weltflucht, mit dem Zurücklassen. Und vor allem, wenn man dann sich an Terminen festhalten kann oder meint zu können. Die Sache mit der Weltflucht ist schon berechtigt zu fragen. Ist Weltflucht erlaubt oder vielleicht sogar geboten für Christen? Wir gehören ja nicht mehr hierher, laut Aussage des Paulus. Und auch der Petrus scheut sich nicht zu sagen, ja, wir sind ja hier Fremdlinge. Wir gehören nicht hierher. Unsere Wurzeln sind nicht mehr in dieser Welt, sondern wir leben umgekehrt. Unsere Wurzeln sind im Himmel und wir strecken den Kopf bloß noch herein in diese Welt, wie wenn ein Baum umgekehrt da in der Gegend hängen würde. Weltflucht. Das heißt, die Aufgaben, die Pflichten, das, was uns aufgetragen ist hier in dieser Welt, in der Welt der Sichtbarkeit, als zweit- und drittrangig zu behandeln und gar fahrlässig zu sein, und zu denken, wie hat das jemand einmal in München gesagt, da war ich gerade zur Evangelisation. Da war so eine große Jesuswelle, da war gerade so eine richtige Begeisterung. Da haben die Jungen gesagt, Jesus ist wichtiger als die Schule. Ja, und dann war übermorgen eine Klassenarbeit und weil Jesus wichtiger war als die Schule, hatten wir eben nicht gelernt. Punkt. Und die Zeugnisnote war da natürlich auch nicht wichtig. Das springt doch zunächst an, oder? Jesus, und es stimmt doch auch, Jesus ist wichtiger als die Schule. Aber dürfen wir dann hergehen und sagen, Schule ade? Es geht mir nur noch um Jesus. Und wenn der dann sagen würde, Freund, du setzt dich auf deinen Hosenboden und lernst jetzt und sorgst dafür, dass du aber eine gute Note kriegst, dann könnten wir vielleicht fragen, ja, ist es noch der Jesus, den ich mir vorstelle? Vielleicht müssten wir dann den Jesus, den wir uns vorstellen, korrigieren. Der würde nämlich so sagen. Solange er uns als Christen hier in dieser Welt lässt, oder auch als angehende Christen, will er, dass wir unseren Platz ausfüllen und einnehmen und voll verantwortlich dafür gerade stehen, was wir tun und nicht tun. Ganz klar. Und keine heimlichen Fluchtbewegungen da durchführen. Man hat es schon in die Formel gebracht, Christen sind Menschen, die leben in der Welt, aber sie sind nicht von der Welt. Ich sage da gar nichts Neues, das wird immer wieder betont, aber wegen dieser kurzen Formulierung ist es wichtig, dass man es immer wieder sagt und einprägt. In der Welt, aber nicht von der Welt. Oder bildhaft, das Schiff gehört ins Wasser, aber das Wasser gehört nicht ins Schiff. So ist das Verhältnis Christ und Welt. Oder Welt und Christ. Nun, was sagen uns die beiden Verse, die Paulus hier sehr deutlich und klar, ich möchte fast sagen zementiert, vor uns hinstellt? Unsere Heimat aber ist im Himmel. Da gehören wir eigentlich hin. Und das ist mein erster Hauptpunkt. Dieser Textabschnitt spricht davon, wohin wir gehören. Und bei dem Wir meine ich jetzt Christen. Christen gehören, darf ich so sagen, in den Himmel. Und in einem zweiten Hauptteil möchte ich dann darüber sprechen, was wir erwarten, wohin wir gehören und was wir erwarten dürfen und sollen. Also zunächst, wohin gehört der Christ? In den früheren Luther-Übersetzungen hieß ja dieser Vers 20 so, unser Wandel aber ist im Himmel. Ich weiß nicht, hat jemand eine solche Übersetzung noch gerade bei sich? Ja, eben, also das ist gar nicht so lange her. Unser Wandel aber ist im Himmel. Und das hat natürlich zu großen Fragen Anlass gegeben. Ja was, ich kann doch nicht im Himmel wandeln, wie soll denn das sein? Ich bin doch noch hier auf Erden. Und da ist dann die große Spannung aufgetreten. Und wenn man den griechischen Begriff auch genauer untersucht, ist das mit dem Wandel ein bisschen irreführend. Aber ich kann gut verstehen, warum diese Luther-Übersetzung das Wort Wandel an dieser Stelle einsetzt. Und zwar deshalb, weil in den vorausgehenden Versen, und darum wurden sie vorhin mitgelesen, vom Wandel die Rede ist. Konferenzgemeinde, würdiger Wandel waren mal ein Thema, nicht? Da spricht der Paulus von denen, die wandeln, aber Feinde des Kreuzes Christi sind. Also von denen, die nicht richtig spuren, die auf das Irdische aus sind, die so dem Irdischen verhaftet sind, denen der Bauch ihr Gott ist. Ihre Ehre sehen sie in ihrer Schande, in dem, was sie Böses tun und damit noch protzen. Das gibt es ja, nicht wahr? Dass man mit dem Verkehrten auch noch angeben kann. Die wandeln also so, die wandeln so, wie es Paulus absolut nicht gefällt. Er muss Tränen vergießen über solche, die meinetwegen zu Feinden des Kreuzes Christi entartet sind. Vielleicht waren sie früher mal dabei. Die Ausleger streiten sich ja darüber, ob das die sogenannten Judaisten waren, also die, die so zusätzlich wieder die Beschneidung einführen wollten, oder waren es andere, Paulus spricht da von vielen, waren es solche, die in Philippi bereits anwesend waren und die Gemeinde durcheinander bringen wollten. Auf jeden Fall geht es darum, die wandeln verkehrt, die sind auf dem falschen Dampfer. Sie sind ganz und gar eben in ihrem Denken weltsüchtig. Irdisch gesinnt, sagt der Apostel. Und nun setzt er dieser Art von Wandel den anderen gegenüber. Und darin liegt die Berechtigung, diesen griechischen Begriff Politeuma zu übersetzen mit Wandel. Unser Wandel aber ist im Himmel. Aber besser, wie gesagt, sagen wir dazu Bürgerrecht. Oder ich sagte schon, die polizeiliche Anmeldung oder himmlische Anmeldung. Und der Eintrag im Lebensbuch. Oder auch das Staatswesen. Dahinter stand für die Philipper nämlich eine Vorstellung, die sie gut begriffen haben. Philippi gehörte zu einer römischen Kolonie und die Stadtoberen hatten eine Direktbeziehung zu Rom. Da wurde also nichts dazwischen geschaltet. Wenn Entscheidungen zu treffen waren, kam der heiße Draht nach Rom, der hat ein bisschen länger gedauert als heute. Auf jeden Fall Direktbeziehung zu Rom. Und das meint Paulus, wenn er sagt Bürgerrecht, Politeuma. Unsere Direktbeziehung ist zum Himmel. Wir haben Direktzugang. Wir müssen nicht 5 oder 6 Vorzimmerdamen erst überreden, bis wir zum Chef kommen. Bürgerrecht. Das heißt, im Lebensbuch geschrieben stehen. Christen sind solche Menschen. Von denen darf das gelten. Und Jesus hat gesagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Was heißt es aber nun? Wo ist denn der Himmel? Müssen wir da so ganz weit wegdenken und sagen, ja, das ist irgendwo. Wo ist der Himmel? Ich hoffe, er ist ein Stück weit auch heute Abend hier drin. Also gar nicht so weit weg. Der Himmel ist dort, wo Jesus ist. Und darum ist das Entscheidende, wenn wir vom Himmel sprechen. Es geht um Jesus. Das ist das Großartige, zu wissen, ich bin mit ihm verbunden. Das Eingeschriebensein ins Lebensbuch des Lebens oder des Lammes. Das heißt ja nichts anderes, ich bin mit dem Lamm, mit dem Herrn Jesus verbunden. Ich gehöre zu ihm. Da ist mein Platz. Dahin gehöre ich. Wir haben ja die Frage gestellt, wohin gehöre ich? Wohin gehört der Christ? Er gehört in die Lebens-, in die Glaubensverbindung mit Jesus hinein. Und da wird es für uns ja nun sofort einleuchtender, dass diese Glaubens- und Lebensverbindung gar nicht etwas ist, das irgendwann einmal anfängt nach unserem Tode, sondern dass hoffentlich etwas ist, das heute, jetzt und hier, soll ich sagen, heute Abend, da ist, vorhanden ist. Und man kann auch heute Abend einen Anfang machen, wenn das noch nicht geschehen ist. Diese Lebensverbindung mit diesem Herrn einzugehen. Oder soll ich sagen, in den Himmel zu kommen. Das ist es ja. Ich komme in den Himmel, wenn ich mein Leben mit Jesus verbinde. Dort, wo Jesus ist. Natürlich kann der Himmel auf Erden nur ein Brückenkopf sein. Natürlich ist das, was der, der jetzt zur Rechten Gottes ist, das, was er in seiner Herrlichkeit bereits jetzt darstellt und verkörpert, dass das nur anbruchhaft zwischendurch hier in dieser Welt der Sichtbarkeit aufblitzt. Nur anbruchhaft. Deshalb habe ich vom Brückenkopf gesprochen. Wenn heute Abend hier ein Stück Himmel ist, der Großteil der, die hier sind, sind ja gläubig. Ich nehme an, fast 100%, oder? Weißt du das? Weißt du auch nicht, eben. Ja. Darum geht es auch gar nicht, dass wir jetzt die Prozentzahlen feststellen. Aber auf jeden Fall wäre das schon ein ganz schönes Stück Himmel heute Abend, nicht wahr? Und wenn wir hundertprozentig alle Christen wären heute Abend, wäre es nur ein Brückenkopf. Und nachher geht es dann wieder hinaus in den Alltag und dann umweht uns der harte Wind und dann kommen die Fragen und Probleme und so. Da gilt es dann schon, dass uns der Herr des Himmels hineinschickt in diese Welt. Es gibt doch ein Lied, das hätten wir heute Abend auch singen können, über den Christen, da wird er dargestellt, wir leben auf Erden und sind im Himmel, oder wir wandeln im Himmel und leben auf Erden. Aber das soll einer verstehen. Wir wandeln auf Erden und leben im Himmel. Heißt so, ja. Das kommt sogar in dem blauen Buch drin. Also, ja, wir merken, dass hier eine Spannung da ist. Wir haben in den zurückliegenden Bibelarbeiten immer wieder von der Spannung gesprochen, von der notwendigen Polarität. Das ist nun wirklich nötig. Und denken wir bitte dran, als Christen leben wir tatsächlich in der Spannung, solange uns unser Herr in dieser Welt lässt, in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das zu praktizieren und uns darin zu bewähren, kostet tagtäglich ein Fragen, ein Suchen, ein sich Orientieren am Wort und ein entschiedenes Leben mit diesem Herrn. Da haben wir nicht im Vorlauf schon hinein, für morgen und übermorgen jetzt bis in die letzten Einzelheiten hinein die Klarheit, so und so, nicht anders. Sondern da geht es darum, Schritt für Schritt eben mit diesem Herrn zu leben. Wohin gehören wir, wenn wir sagen, in den Himmel, in das Himmlische, wie das hier heißt? Weil wir dort unser Bürgertum haben, dann heißt das, wir gehören, darf ich es jetzt so sagen, an die Seite unseres Herrn, und zwar ganz fest, da gehören wir hin. Und da ist für uns der Himmel. Nun ist ja die wichtige Frage, wie bewahren wir uns davor, dass wir, wenn wir in dieser Spannung leben, nicht auf die eine oder andere Seite umkippen. Man kann ja nach rechts oder links in Extreme verfallen. Man kann sich so an die Welt verlieren und das da und dort sogar mit biblischen Gründen. Wir haben ja eine Aufgabe in dieser Welt. Wir müssen ja dafür sorgen, dass sich die Welt bekehrt und dass die Menschen auch besser werden, indem sie Christen werden und so weiter. Man kann ja da alle möglichen Gründe anführen. Bis hin zu einer Art von christlichem Sozialismus. Das hat es alles gegeben. Die Versuche, ich sage es jetzt mal ein bisschen hochtragender, das Reich Gottes in dieser Welt bereits jetzt schon zu schaffen und sich so um diese Welt zu kümmern, dass wir, ja, uns fast verlieren an diese Welt. Das sagt unser Herr, nee, so nicht. Und die Sache mit dem christlichen Sozialismus ist sowieso schief gegangen und das Reich Gottes auf Erden zu gründen, das geht schon seit Jahrhunderten schief. Und so sehr zu fragen, was der heutige Mensch angeblich alles braucht, weil er ja so angeblich ganz anders sei als der frühere Mensch, das führt sehr leicht dazu, ein angepasstes Evangelium zu formen. Ein angepasstes. Dass das, was der heutige Mensch angeblich braucht, dann hört und er das dann auch angeblich annimmt. Ich möchte dazu sagen, da hat man viel zu sehr das Ohr am Zeitgeschehen dieser Welt. Und ich möchte sogar wagen zu sagen, in unseren Kirchen Land auf Land ab haben wir uns schon lange viel zu sehr die kirchliche Tagesordnung von der Welt vorschreiben lassen. Bis dahin zu überzogener Demokratisierung. Also wie bewahren wir uns davor, dass wir uns nicht so an die Welt verlieren oder wie das Paulus hier sagt, irdisch gesinnt sein. Christen sind Menschen, die haben die Gesinnung Jesu Christi. Das war auch ein Thema in diesen Tagen. Gesinnt wie Jesus Christus. Wie bewahren wir uns aber davor, dass wir da nicht halbe halbe machen, halb irdisch, halb christlich und das Ganze dann so prozentual vielleicht aufteilen und je christlicher wir werden, umso weniger Prozent kriegt dann die irdische Gesinnung. Christus ganz, total, entschieden, klar, aber in dieser Welt. Noch einmal, wie bewahren wir uns vor dieser irdischen Gesinnung? Und ich meine, dass hier der zweite Punkt für uns ganz wichtig wird. Das ist auch das, was der Apostel Paulus gleich im Folgenden sagt. Unsere Heimat, unser Bürgertum ist im Himmel. Aber nun wehrt er den Christen, die jetzt weltflüchtig so sich erheben wollen und sagen, Welt ade, wunderbar, großartig, ich kann entschweben. Jetzt weist er sie sofort wieder zurück in ihren Bereich und sagt, nein, nein, für uns ist der Himmel jetzt als Zielerreichung noch nicht dran. Aber von dort her, von dannen heißt es, von dort her erwarten wir den Heiland, den wiederkommenden Herrn als Retter. Damit weist Paulus uns sofort wieder den Platz hier in dieser Welt an. Und sagt, du hast die Möglichkeit als Christ, als Wartender zu leben, was wir erwarten können und sollen. Die Antwort, die Paulus hier gibt, heißt, bereits erwähnt, Christus als Herrn und Retter vom Himmel her. Wenn Christen vergessen, dass sie einen wiederkommenden Herrn haben, oder einem wiederkommenden Herrn gehören, dann werden sie weltsüchtig. Das kann sehr fromm sein. Da kann man sich fromme Aufgaben unter den Nagel reißen wollen. Wenn man vergisst, dass der wirkliche Problemlöser für unsere Weltprobleme der wiederkommende Herr ist und kein anderer. Und ich möchte unterstreichen, und kein anderer. Wir erwarten den Herrn Jesus Christus vom Himmel her als Herrn und als Retter. Sehnlich, das heißt von ganzem Herzen. Ich weiß nicht, ob das Rechnen, ich meine jetzt nicht das Ausrechnen, sondern das Rechnen mit der Wiederkunft unseres Herrn unsere Herzen so ausfüllt und erfüllt, dass wir im Blick auf diese Tatsache von Herzen froh werden können. Und dass wir im Blick auf diese Tatsache auch in der Lage sind, all die Dinge, die uns so von rechts und links anspringen, an Problematik, die Nachrichten, die überschlagen sich ja nicht wahr, was in Russland jetzt wieder läuft und es ist atemberaubend, was plötzlich der Rabin und der Arafat da fertig bringen und so weiter. Das ist alles atemberaubend. Das, nicht wahr, das schlägt an uns rechts und links heran und wir fragen uns, wie sollen wir das einordnen? Wie hast du es vorhin gesagt im Gebet? Sollen wir es für den Frieden beten oder gegen den Frieden beten? Wenn wir doch wissen, den wirklichen Frieden schaffen nicht wir Menschen. Können wir nicht. Es kann Arafat nicht und Rabin nicht. Auch im Nahen Osten nicht. Und trotzdem atmen wir doch auf, nicht wahr? Vielleicht hört ein Stück Terrorismus jetzt auf. Vielleicht. Also wenn da rechts und links die Nachrichten kommen und Botschaften, die uns einerseits zur Hoffnung berechtigen und andererseits wieder alles zusammenschlagen wollen, weil wir mit den Problemen anscheinend nicht fertig werden. Dass wir dann sagen, aber Herr, du hast versprochen, dass du wiederkommst. Ich habe es heute oder gestern meinem Tischnachbarn gesagt. Es wird immer dringlicher, dass Christus wiederkommt. und das ernst nehmen und erwarten. Von ganzem Herzen, das heißt mit allen Kräften, mit dem ganzen Gemüte. Als Paulus damals geschrieben hat, wir erwarten den Herrn, dann hatte das politischen Zündstoff in sich. Die römischen Soldaten in Korinth haben zu ihrem Großvorgesetzten in Rom Herr gesagt. Wir können das heute gar nicht mehr nachempfinden, weil bei uns so viele Herren herumlaufen, nicht? Wir sagen Herr sowieso und wissen gar nicht mehr, was in diesem Wort ursprünglich eigentlich drinsteckt. Herr Jesus Christus, das war der Konkurrent für die Herren in Rom. Und das andere Wort, das Paulus hier verwendet, für Retter, da hat er damit Jesus Christus als Konkurrenten hingestellt für die Retter, die in Rom saßen. Wir sollten diesen Hintergrund schon bedenken, was das für ein Zündstoff bedeutet hat, was Paulus hier mit zwei Worten eigentlich bloß geschrieben hat. Es war damals eine Zeit in der damaligen Welt, in der ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würden. Das war die damalige römische Welt und die reichte bis nach Palästina, bis in den hinteren Winkel dort. Und der Augustus ließ sich Heiland nennen. Soter. Und nach ihm noch ein paar andere. Bis dann die damalige Menschheit sehr bald gemerkt hat, die Heilande da in Rom, die schaffen es auch nicht. Dann kam der Nero, der Caligula und wie sie dann hießen. Und da wurde dann das Wort Retter wirklich zum blutigen Hohn. Wirklich, wirklich zum blutigen Hohn. Es hat damals der Dichter Virgil, ich möchte diese Sätze jetzt lesen, eine Art von prophetischer Stimme erhoben. Man könnte denken, dass irgend in einer Meditation aus unseren Tagen solche Sprüche auch losgelassen werden. Heute sagt man ja Meditation dazu. Also erhob der Dichter Virgil seine prophetische Stimme. Die Wende der Zeiten ist nahe herbeigekommen. Das eiserne Zeitalter mit seinen Schrecken geht dem Ende entgegen. Denn schon steigt die Sternstunde der Weltgeschichte herauf. Schon ist der göttliche Retterkönig, auf den die Menschheit seit der Zeit der Pharaonen gewartet hat, im Kommen. Hört, hört. Seit der Zeit der Pharaonen gewartet, der Retterkönig im Kommen. Er wird die Verheißungen, die seit den Tagen der Sibylle im römischen Volk nicht verstummt sind, endlich erfüllen. Er wird die Frevel der Vergangenheit tilgen und die Länder von unaufhörlicher Furcht befreien. Er wird ein weltumspannendes Friedensreich gründen und das goldene Zeitalter heraufführen zum Segen einer erneuerten Menschheit. Dann kam Augustus. Und ein paar Jahre später kam Nero. Und in unseren Tagen war es ein Bush, der gesagt hat, das neue Zeitalter bricht an. Ich weiß nicht, ob es im Zusammenhang mit dem Friedensschluss Arafat Rabin auch schon solche Töne gegeben hat vom neuen Zeitalter. Doch, doch, dass jetzt im Nahen Osten ein Aufbau geschehen kann und wird der etwas ganz Neues heraufführt. Lassen wir uns nicht täuschen. Kein Mensch ist in der Lage, den dauerhaften Frieden herzustellen auf unserem Globus. Kein Mensch. Darum sind Christen solche, die mit einer Zähigkeit sondergleichen erwarten ihren Herrn und Retter vom Himmel her. Das ist der wiederkommende Herr. Vertreten wir das in unseren Tagen? Halten wir daran fest, sagen wir das. Mit sagen meine ich jetzt nicht bloß von der Kanzler ab, sondern auch in unseren Gesprächen. Das erwarten wir, den wiederkommenden Herrn. Und damit verbunden das andere, welcher unseren nichtigen Leib, wörtlich unseren Niedrigkeitsleib verklären wird, verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verklärten Leibe. Umwandlung des Niedrigkeitsleibes und Gleichgestaltung dem Leib der Herrlichkeit des Christus. Wir könnten jetzt natürlich sofort fragen, ja, was fange ich denn damit an? Niedrigkeitsleib, wenn ich die jungen Leute sehe, die wissen noch nichts vom Niedrigkeitsleib oder noch nicht viel. Wenn man dann älter wird, dann spürt man das eher, dass wir einen Leib der Niedrigkeit haben. Damit ist nicht die Leiblichkeit an sich schlecht gemacht. Das tut die Bibel übrigens nicht, das haben die griechischen Philosophen getan. Die Bibel nicht. Es geht nicht darum, die Leiblichkeit schlecht zu machen, wenn hier von Niedrigkeit gesprochen wird. Niedrigkeit ist einfach eine Kennzeichnung des Zustandes in dieser Welt, der deutlich macht, der Zustand, dass wir auch mit unserer Leiblichkeit noch keine Erlösung haben. Wir warten auf unseres Leibes Erlösung. Das muss uns als Christen klar sein. Und wenn heute da und dort in schwärmerischer Erwartung heute schon Dinge erreicht werden wollen und sollen, die einfach noch nicht dran sind, dann sagt man mit Recht, Schwärmerei. Hier geht es über das Maß der Bibel hinaus. Also, unser Leib der Niedrigkeit meint, dass wir in unserer irdischen Leiblichkeit beschränkt sind. Wir haben Hunger, wir haben leibliche Bedürfnisse, die sollen mit Recht auch ihre Befriedigung erfahren, ganz gewiss. Aber wie schnell stoßen wir an die Beschränkung, an die Schranken? Und das sagt Paulus, treffsicher, Leib der Niedrigkeit. Und zwar sagt er Niedrigkeit deshalb, weil er ja die andere Leiblichkeit im Auge hat, die viel höher ist, von der er sagt, gleichgestaltet dem Ebenbilde des Sohnes. Und zwar der Herrlichkeitsgestalt der neuen Leiblichkeit, die Christus bekommen hat nach seiner Auferstehung. Paulus konnte berechtigterweise etwas davon sagen. Ich sage etwas. Denn durch die Herrlichkeit des Auferstandenen, der in seiner neuen Leiblichkeit dem Saulus vor Damaskus ja in den Weg getreten ist, hat der Paulus eine kleine Ahnung davon bekommen, was es bedeuten kann, vom Herrlichkeitsleib des Christus zu sprechen. Er wurde blind. Und wenn Christus nicht das Wunder an ihm getan hätte, dass er wieder sehend geworden wäre, wäre er wahrscheinlich blind geblieben. Das heißt, die Herrlichkeit dieser neuen Leiblichkeit ist so groß und überragend, dass wir in unserer irdischen Leiblichkeit gar nicht in der Lage sind, das zu fassen. Wir können das nicht aushalten. Deshalb hat ja auch Christus, als er, ja, deshalb ist vielleicht ein bisschen vermessen, aber, ja, sagen wir es mal so, als er den Emmaus-Jüngern erschienen ist, da wandelte er mit ihnen in gleicher Gestalt. Ja, wenn er in seiner Herrlichkeitsgestalt ihnen erschienen wäre, dann wären die sofort zu Boden gesunken und wahrscheinlich hätte Christus dann ein bisschen, entschuldigt, wenn ich das so sage, abdunkeln müssen seine Herrlichkeit, damit die überhaupt in der Lage gewesen wären, das zu fassen. Aber so wandelte er mit ihnen in gleicher Gestalt. Und erst am Schluss erkannten sie ihn, an dem, wie er das Brot brach und dankte, das ist ja unser Herr. Das heißt, Christus muss seine Herrlichkeit abdunkeln, wenn er sie uns nahe bringen will. Das umschreibt den Ausdruck Leib der Niedrigkeit. Und nun erwarten wir eine neue Leiblichkeit, die gleichgestaltet sein wird der Herrlichkeitsleiblichkeit Christi. Das verschlägt uns den Atem. Aber das steht im Neuen Testament nicht bloß hier, sondern das steht an vielen Stellen. Das ist klares Hoffnungs-, klares Erwartungsgut. Und Christen sind gut beraten, wenn sie das nicht einreihen unter ferner liefen und denken, ja, irgendwann wird es einmal sein und so weiter. Sondern das jetzt schon als dieses großartige, herrliche Ziel ins Auge fassen und dann sich zwischendurch auch mal sagen, also wenn mich mein Rheuma plagt und dies und jenes und ich habe so manche Beschwerden, es einfach durchzukosten und auch manche Krankheit zu bewältigen, die unter den Umständen, wie sie jetzt gegeben sind, nicht abgenommen werden kann. Dass sie dann selber sich sagen dürfen, das ist bei meinem Herrn nicht das Letzte. Übrigens ist Leiblichkeit nötig. Ich könnte auch so sagen, die Erlösung des Leibes. Nicht die Erlösung vom Leib, bitte. Das wäre wieder griechisches Denken. Da hat man den Leib als Kerker der Seele gebrandmarkt und eben als minderwertig bezeichnet. Ich sage noch einmal, so denkt die Bibel an keiner Stelle. Deshalb nicht Erlösung vom Leib, sondern Erlösung des Leibes, die dann die Erlösung des Leibes ihr Ziel erreicht haben wird, wenn diese neue Leiblichkeit uns zuteil wird. Der Herrlichkeitsleib. Diese Art von Leiblichkeit ist nötig, weil Gottes Geist und Gottes Wille sich immer verleiblichen wollen. Oettinger hat bekanntlich das Wort gesagt, Leiblichkeit ist das Ende der Wege Gottes. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber in dem Zusammenhang, Leiblichkeit, man hat es schon so ergänzt und gesagt, Geistleiblichkeit ist das Ende der Wege oder das Ziel der Wege Gottes. Aber gemeint ist das, Gott bleibt mit seinen Gedanken nicht im Geistigen stecken, in der Theorie stecken, sondern bei ihm will sich alles verleiblichen. Übrigens, so wie der Geist Gottes, der jetzt ja den Gläubigen geschenkt ist, sich jetzt schon verleiblichen will, nämlich in unserem und durch unseren Leib, durch unsere Hände und Füße, soll Verleiblichung des Geistes Gottes geschehen. Wir sind ein Werkzeug des Geistes Gottes, überlegen wir einmal, in unserer irdischen Leiblichkeit, im Leib unserer Niedrigkeit, will und kann der Heilige Geist Gottes jetzt schon eine Art von Verleiblichung erreichen, wenn wir gehorsam sind. Darum ist es also nicht etwas Belangloses oder so eine verzichtbare Zutat, dass man denken könnte, naja, ob das jetzt der Fall ist oder nicht, ob ich das jetzt glaube oder nicht, ob ich das erwarte oder nicht. Nein, das gehört dazu. Und seien wir da bitte nicht so zimperlich oder so falsch bescheiden, das wäre wirklich eine falsche Bescheidenheit. Das, was uns die Bibel als Hoffnungsziel angibt, das sollten wir kräftig in unser Herz hineinpressen. Also was erwarten wir? Unseren Herrn vom Himmel her, als Heiland, als Retter, als Herrn. Das Zweite, wir erwarten, wir können, wir sollen erwarten, die Umwandlung des Niedrigkeitsleibes in den Herrlichkeitsleib. Und jetzt kommt der Gipfel. Wir erwarten die Unterordnung des Ganzen als durch seine Energie, so sagt es Paulus. Er bleibt nicht beim verklärten Leibe stehen, sondern sagt, nach der Wirkung seiner Kraft, nach der Energie, mit der er kann auch alle Dinge, eigentlich das ganze All sich untertänig machen. Paulus bleibt nicht bei dem Häuflein der Gläubigen stehen und sagt, ja, die kriegen's. Da findet die Umwandlung statt, sondern er sagt, die Energie dieses Herrn reicht aus für das ganze All. Da hinein gehört neuer Himmel und neue Erde. Das ist eine Angabe einer vollkommenen Zielvollendung. Es gibt an einer anderen Stelle, auch in einem Paulusbrief, 1. Korinther 15, die Angabe, die diese hier ergänzt, auf das Gott sei alles in allem. Und die Energie dieses Herrn ist so lange am Werke und so lange am Wirken, bis diese Erneuerung, bis diese Umwandlung vollzogen ist. Merken wir, dass bei unserem Herrn unsere Welt auf seinem Erlösungsprogramm steht? Unsere Welt? Diesem Herrn ist nicht egal, was in Bosnien läuft und im Nahen Osten und in Russland und so weiter. Wirklich nicht. Unsere Welt steht auf seinem Erlösungsprogramm, aber er sagt eins nach dem anderen. Er sagt, jetzt ist die Gemeinde dran. Und merken wir auch, wenn wir dann die Weltprobleme auf, darf ich es einmal so vermessen sagen, auf unser Erlösungsprogramm schreiben, dass wir uns da schrecklich überfordern. Wir meinen, wir könnten durch Veränderung von Strukturen, durch Aufstellen neuer Programme und so weiter, bis hin zu Parteiprogrammen, wir könnten es doch erreichen und schaffen. Und dann reformiert man bis zum geht nicht mehr und will endlich einmal in dem Punkt Gerechtigkeit schaffen und dann dreht man nur eine Ungerechtigkeit von einer Seite auf die andere. Das bringen wir fertig. Die Kraft zur wirklichen Umwandlung, oder soll ich jetzt sagen, zur wirklichen echten Reform, hat nur einer. Und wisst ihr, das ist der, der an der Stelle den Hebel für seine Umwandlung ansetzt, die wir meistens übersehen. Ich meine jetzt die Stelle. Wir machen Symptombehandlung. Wir machen Schönheitskorrekturen und Operationen. Wir fliegen außen herum. Wir ändern dies und jenes und kommen gar nicht an die Wurzel. Wahrscheinlich wollen wir gar nicht an die Wurzel. Die Wurzel ist nämlich die Sünde des Menschen. Die Verkehrtheit, seine Gottlosigkeit, seine Gottentfremdung, das ist die Wurzel. Darum geht es in unserer Welt so zu, wie es zugeht. Und wenn wir das geflissentlich übersehen und dann nach Reformen schreien, dann gibt es nur Symptombehandlungen. Wirkliche Hilfe kann nicht kommen. Und dieser Herr setzt mit seiner göttlichen Energie den Hebel dort an. Er hat das Sündenproblem gelöst auf Golgatha, die Schuldfrage. Und solange wir Weltprobleme lösen wollen ohne Golgatha, gibt es einen großen Reinfall. Und dieser Herr wird die Machtfrage lösen, wenn er wiederkommt. Da setzt dieser Herr an und er lässt sich nicht davon abbringen. Er lässt sich auch nicht durch solche Theorien abbringen, auch wenn sie wissenschaftlich untermauert werden in unseren Tagen, als ob der Mensch in seinem Kern gut sei. Das wird er behauptet. Und er bedürfe nur ein paar äußere Veränderungen, nicht wahr, dass die Umweltbedingungen besser werden und so. Und dann wird der Mensch von selber dann so, wie er sein soll. Und die Bibel bleibt hartnäckig bei ihrer Diagnose böse von Jugend auf. Der Mensch. Da setzt Jesus den Hebel an und sagt, Veränderung, ich will dich verändern. Du Mensch bist jetzt auf meinem Programm. Du musst umgewandelt werden. Meine Energie will ich bei dir zuerst einsetzen. Und dann geschieht etwas, was so großartig ist, einmalig ist, was Gott uns Menschen anbietet, uns zugedacht hat, dass das bei uns geschieht, nämlich, dass wir vom Tode zum Leben durchdringen. So steht es im Johannesevangelium. Die Energie, die unser Herr nämlich hat, ist die Kraft, die den Tod überwindet und dafür Leben schafft. Die durch den Tod hindurch Leben wirkt und schafft. Das hat er bewiesen mit seinem Tod am Kreuz und mit seiner Auferstehung. Und das beweist er bei jedem, der vom Tode zum Leben hindurchdringt. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Beschreibung des Vorgangs, den haben wir heute Morgen besprochen, von Christus ergriffen werden. Oder ich könnte auch so sagen, das ist uns geläufiger, zum Glauben kommen. Zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Sein Leben ausliefern diesem Herrn. Das wird so beschrieben, er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Und da hat ein solcher Mensch zum ersten Mal in seinem Leben diese göttliche Energie und Kraft erlebt und erfahren, entsprechend dosiert wahrscheinlich, die einmal das ganze All erlebend und erfahren wird, nämlich umgewandelt zu werden in das neue Leben hinein, in das göttliche Leben. Wir sagen dazu ewiges Leben. Ewig meint nicht endlos in dem Sinn, dass es einmal anfängt nach dem Leben in dieser Welt, sondern ewig meint von göttlicher Qualität. das All erneuern mit dieser göttlichen Energie, die in der Lage ist, alles Todeswesen in der Schöpfung zu verwandeln in göttliches Leben. Brüder und Schwestern, liebe Freunde, das ist die biblische Zielangabe. Christen, die dieses Ziel kennen, ja, die können sich doch nicht mehr in das Todeswesen dieser Welt hineinbinden und hineinverlieren, hineinzwingen lassen. Das passt ja nicht zusammen. Ich habe es in diesen Tagen gesagt, das passt nicht zusammen, nicht wahr, Vertreter von VW zu sein und selber einen Mercedes fahren. Vielleicht macht es einer da und dort, aber irgendwie passt es ja nicht zusammen. Nicht, wir können nicht Vertreter des Himmels sein. Ausgebend, jawohl, wir gehören eigentlich dahin. Und dann leben wir in dieser Welt, wie alle Welt auch lebt. Und fahren unseren Mercedes, ich meine das jetzt nicht buchstäblich, sondern einfach so an die... Fährst du ein?
Nein.
Nicht? Ja, also sonst hätte ich das sofort wieder zurückgenommen. Ich meine das so hineingezwungen und hineingebunden in die irdischen Belange und irdischen Bereiche, dass wir meinen, daran hängt alles. Da kann eine Gier entstehen, das ist fürchterlich. Eben Weltsucht. Und das ist einem, der dieses Ziel kennt, nicht möglich. Ist Weltflucht erlaubt? Nein. Ist Weltsucht erlaubt? Erst recht, nein. Aber was dann? Wer in solcher Erwartung leben kann, in dem Wissen, dass er im Himmel bereits angemeldet ist, der kann weder weltflüchtig noch weltsüchtig sein. Ich habe so ein bisschen einen Reim da jetzt. Aber welttüchtig. Aber bitte ordnen das jetzt richtig ein. Welttüchtig meint nicht groß in dieser Welt herauskommen wollen, sondern meint als Gesandter seines Herrn in den Aufgaben, die ihm in dieser Welt aufgetragen sind, sich bewähren. Frucht zu sammeln, Frucht zu wirken, die einmal vom Herrn Jesus akzeptiert werden können. Das meint welttüchtig. Und Frucht sammeln für die Ewigkeit tun wir hier. Darf ich so sagen? Deshalb sind wir noch hier in dieser Welt. Und deshalb lässt uns unser Herr noch in dieser Welt. Also nicht weltflüchtig, nicht weltsüchtig, aber in diesem Sinne welttüchtig. Amen.
Ja, herzlichen Dank. Bruder Leier wird ja nachher gleich nach Hause fahren. Er hat einige Dienste bei uns ja gehabt in dieser Woche. Übrigens, das Wort Soteria, das kommt ja auch in unserer deutschen Sprache als Fremdwort vor. Immer wenn sich einer ein Sozialist nennt, das Wort Sozial oder Sozialist, das kommt von dem Wort Soter. Wir können verstehen, dass zum Beispiel während des tausendjährigen Reiches von 33 bis 45 sich deswegen ein Mann grüßen ließ und untereinander auch, dass das Heil von diesem Soter, Sozialisten, Nationalsozialisten zu kommen hat. Es ist ein ungeheurer Anspruch, den sozialistische Parteien mit oder ohne C an ihre Fahnen heften. Sozialismus heißt, wir bringen das Heil. Wir sind die Retter. Ist schon ungeheuer. Ich denke, Gott hat uns die Antwort gegeben. Wer sich am Himmel orientiert, wird brauchbar für die Erde. Das ist, denke ich, die richtige Stellung, die wir jetzt zum Schluss bekommen haben. Wer sich am Himmel orientiert an Jesus, wird brauchbar für die Erde. So, heute Abend geht mir es wie dem Apostel Paulus, die aus Asien haben mich alle verlassen. Das heißt, ich bin hier allein. Deswegen würde ich bitten, Karl, dass du noch mit uns betest zum Schluss.
Wir beten. Herr Jesus, du hast dem Tode die Macht genommen und dass du zur Rechten des Vaters bist und aufmerksam verfolgst, was in der Welt geschieht, für die du gestorben bist. Herr, das ist uns eine solch große Hilfe. Wir staunen über deine Größe und können deine Größe doch nicht annähernd fassen. Hab Dank, dass uns in deinem Wort stückweise aufgeschlossen wird, wer du bist und was du vermagst und was du vorhast. Bitte, lass uns in dieser Welt nicht als Karikaturen herumlaufen. Gib, dass wir dich echt vertreten, dass wir deine Gesandten sind, dass du uns gebrauchen kannst, dass es nicht dunkel ist an der Stelle, wo wir stehen, weil wir ja Licht durch dich empfangen. Schenke das, Herr, dass wir von hier weggehen als solche, die neu beauftragt, neu gewiss gemacht, neu ermutigt, den Dienst wahrnehmen, der getan werden soll. Gib, dass wir nicht das Falsche tun, in Überheblichkeit und Übersteigerung und in falscher Zielsetzung, sondern dass wir dich vertreten und Menschen auf dich weisen und sagen, in dir allein ist Heil und in keinem anderen. Herr, gib, dass wir als Gesegnete ein Segen sind. Amen.